Ja, heute habe ich mal als Thema nicht aus Perfektion, so habe ich es mal genannt. Es geht darum, dass Gott uns sucht, dass Jesus uns sucht, aber er weiß, dass wir nicht perfekt sind. Und das möchte ich mal an der Geschichte von Israel oder generell an der Geschichte, wie sie in der Bibel beschrieben ist, beschreiben, dass wir nicht perfekt sind. Gott ist perfekt. Dass Gott alles nur aus Gnade gemacht hat und dass wir wirklich wissen müssen, dass ja, wir auch nicht irgendwie erst irgendwie perfekt werden können und dann zu Gott kommen können, sondern umgekehrt und dass Gott auch gar nicht erwartet, dass die Gemeinde irgendwie perfekt ist, dass die Geschwister perfekt sind, sondern dass es darum geht, dass wir ihm halt folgen, auf ihm hören, uns ihm anvertrauen, von woher auch immer wir sind. Weil wir neigen oft dazu, alles muss in die totale Perfektion, aber das schaffen wir Menschen nicht. Es gab ja das Gesetz im Alten Bund und ja, da hat Gott schon gesagt, nur wer alles in dem Gesetz hält, der kann dadurch erlöst werden. Und was ist das Ergebnis davon gewesen? Kein einziger ist durch das Gesetz erlöst worden. Da sind natürlich auch Menschen erlöst worden, aber nur weil Jesus dann später kam, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Aber das Gesetz hat nur gezeigt, dass es nicht klappt, Gottes Ansprüche zu genügen. Und ja, durch die ganze Bibel arbeitet Gott mit unperfekten Menschen. Es geht mit Adam und Eva los, ne, die sind in die Sünde gekommen und dann hat Gott nochmal mit Noah ja diesen riesen Reset gemacht, nochmal alles vernichtet auf der Welt, wollte aber, dass die Menschheit weiter existiert, hat dann Noah in die Arche gerufen und mit seiner Familie ging es dann auch schon wieder nicht gut weiter. Das lesen wir schon ziemlich am Anfang der Bibel, 1. Mose 9, 18 bis 26. 1. Mose 9, 18 bis 26. Die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, waren Sem, Ham und Japhet. Ham ist der Vater Kanaans. Das sind die drei Söhne Noahs, und von ihnen aus wurde die ganze Erde bevölkert. Noah wurde ein Landwirt und pflanzte einen Weinberg. Und als er von dem Wein trank, wurde er betrunken und lag aufgedeckt in seinem Zelt. Als nun Ham, Kanaans Vater, die Blöße seines Vaters sah, sagte er es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet ein Gewand, legten es beide auf ihre Schultern, gingen rückwärts und deckten die Blöße ihres Vaters zu. Und ihr Gesicht war abgewandt, sodass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Als nun Noah von seinem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, sagte er: Verflucht sei Kanaan, er sei ein Knecht aller Knechte unter seinen Brüdern. Und er sagte weiter: Gelobt sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus und lasse ihn in den Zelten Sems wohnen, und Kanaan sei sein Knecht. Ja, bis hier habe ich auch noch ein, ja, bis hier, das passt. Ja, hier geht es schon los, dass Noah sich da ja zu sehr betrunken hat. Also, dass auch die Bibel an anderen Stellen sagt, dass das Sünde ist, sich zu betrinken, nicht ein bisschen Wein genießen. Hier hat er aber ein bisschen mehr getrunken, wie jetzt Genuss ist, und war dann betrunken, lag da nackt. Ja, und Ham hat halt, ja, das so gesagt und fand das irgendwie toll oder so. Auf jeden Fall wurde er dadurch verflucht. Und ja, die Sem und Japhet, die haben ihn dann halt zugedeckt und das wurde ihm zum Segen. Und daraus sind ja dann die Völker entstanden, ne? Sem war halt dieser Segen, dadurch spricht man ja auch von semitischen Völkern, die halt mit Israel zu tun hat, oder dieser Begriff gegen Israel, Antisemitismus, was uns bekannt ist als Begriff, wo halt dieser Name drin vorkommt, ne? Wo es halt um Judenhass eigentlich geht bei Antisemitismus, aber um diesen ganzen Stamm Sem, wo die Juden halt, wo Israel und die Juden halt draus entstanden sind. So, und Kanaan ist da verflucht worden und der wurde dann halt sein Knecht und es ging dann später immer gegen die Kanaaniter, die dann von Israel bekämpft werden mussten, weil sie so in Sünde war, dass Gott das halt so aufgetragen hat. Also es geht so weit in die Geschichte zurück und ja, dies ist schon eine nicht perfekte Familie, wo halt ja Streit entstanden ist, der bis heute so in der Welt ist. Also, dass da so ein Fluch über Kanaan gekommen ist. So, und dann hat Gott irgendwann die Menschheit, die ist dann wieder gewachsen und hat dann gesagt, ja, ich möchte einen Bund mit den Menschen machen und hat es dann ja mit dem Volk Israel getan. Und wenn man halt sich so sich damit beschäftigt, wie Israel dann das Volk entstanden ist, da ist es dann auch irgendwie nicht besser. Ne? Gott hat Abraham dann verheißen, dass er halt sich vermehren soll. Aber Abraham war dann halt etwas ungeduldig. Das lesen wir in 1. Mose 16, Vers 1 bis 2. 1. Mose 16, Vers 1 bis 2. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham: Sieh, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht aus ihr erbaut werde. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Die hieß dann später Sarah. Ja, hier haben sie praktisch eine Abkürzung getan. Die bekam dann halt Ismael und ja, auch ein Konflikt, der bis heute im Prinzip in der Welt ist, ein Familienkonflikt, wo dann halt die verschiedenen Völker im Nahen Osten raus entstanden sind, die sich bis heute streiten. So, und vorher hatte aber Gott Abraham schon was verheißen, hier 1. Mose 15, Vers 4 bis 5. Und sieh, das Wort des Herrn erging an ihn. Er soll nicht dein Erbe sein, sondern von deinem Leib, der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er ließ ihn hinausgehen und sprach: Sieh zum Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So soll deine Nachkommenschaft sein. Das hat Gott vorher verheißen und dann dachte er, ich bin zu alt dafür, jetzt müssen wir halt die Abkürzung über Hagar gehen, die Sarai bekommt kein Kind und später bekam sie dann ja doch ein Kind, weil Gott es versprochen hatte. Und dadurch ist halt dieser Konflikt auch entstanden und also Abraham hat es auch schon irgendwie nicht richtig getan, er war nicht in der Perfektion, er hätte auf Gott warten müssen. So, egal wie lange das dauert. So, Gott hat mir auch schon verheißen oder immer wieder gibt es so Prophezeiungen, dass Gott irgendwie Großes hier vorhat. So, wir sind so eine kleine Gemeinde, ja, müssen ausharren, müssen Geduld haben. Gott hat gesagt, er hat noch Großes vor, er hat auch mit Deutschland noch Großes vor. Wir sehen es sehr wenig, aber wir müssen diese Geduld haben. Gott macht die Dinge zu seiner Zeit. Und das ist dann halt schief gegangen. Nachdem halt dann Abraham den Isaak hatte, da wurde das dann alles verändert. Und er hat sogar noch so eine schwere Prüfung von Gott bekommen und bestanden, dass er den opfern sollte, was auch einen Grund damals hatte. Nämlich Gott wollte auf die knallharte Tour zeigen, dass er keine Kinder opfern möchte. Sie haben halt Kinder dem Moloch geopfert. Ich möchte nicht sagen, dass wir heute besser sind bei den ganzen Abtreibungen, was geschieht. Das ist genauso ein Opfer an Moloch. Wollen wir nicht sagen, dass das früher irgendwie schlimmer war wie heute. Heute ist das noch genauso schlimm. 1. Mose 22, Vers 10. Ne? Ich lese mal einen Vers davon. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Soweit hat das gebracht. Danach hat ihn der Engel vom Herrn gestoppt und Gott hat gesagt, nein, das möchte ich gar nicht. aber jetzt hast du gezeigt, dass du treu bist und die ganze Nachwelt hat dadurch erfahren, dass Gott keine Kinder opfern möchte. So, dass das nie Gottes Absicht ist. Und Kinderopfer zieht sich durch die ganze Geschichte von damals für Moloch bis heute zu den Abtreibungen. Es ist schrecklich, es ist vom Feind und Gott hat das hier ein für alle Mal gesagt, ich möchte das nicht, ist jetzt so nebenbei. So, und dann ging es so weiter, dann hatten sie irgendwann Jakob als Stammvater von Israel und in seiner Familie, da ging ja auch ganz viel schief. Ich möchte mal nur so ein paar Sachen zeigen. 1. Mose 31, Vers 34. 31, Vers 34, was ist da passiert? Rahel aber hatte die Hausgötzen genommen und sie unter den Kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt. Laban aber betastete das ganze Zelt und fand nichts. Das ist, wo sie halt da vor Laban geflohen sind und sich dann doch wieder getroffen hat. Und die Rahel, die hat da mal ein bisschen was geklaut. Und auch noch Hausgötzen, etwas, was Gott auch überhaupt nicht gefällt. Und ja, am Ende haben sie die auch nicht gefunden. Und Jakob wusste überhaupt nichts davon. Und ja, da ist auch schon wieder so Sünde, ne? Diebstahl und auch noch Götzenverehrung. Und aus so einer Familie hat Gott sein Volk geholt. Das ist echt krass. So, Jakob, ja, hat auch die Rahel am meisten dort geliebt. So, und obwohl die halt so in Götzendienst gegangen ist. Dann geht es aber so weiter, denn die Kinder, die haben sich auch untereinander viel gestritten. Der Jakob, der hatte halt den Josef so lieb und den immer ein bisschen bevorzugt und das gefiel den Brüdern halt nicht. Und zwar ging das dann auch bis auf Leben und Tod, bis sie ihn eigentlich umbringen wollten, aber sich dann doch noch einig waren, ihn dann doch als Sklaven zu verkaufen. Nachher war das dann die Rettung, Gott hat sogar da noch was Gutes draus gemacht. Aber eben diese Familie, muss man doch echt sagen, man, was für Trottel das jetzt so waren, dass die sowas gemacht haben und daraus soll Israel entstehen und die ganze Welt gesegnet werden. Also das ist krass. So, dann ging das mit den Kindern aber so weiter. Ich möchte hier nochmal nennen, Judah, der hat dann Hurerei mit seiner Schwiegertochter begangen. Später haben sie dann noch einige ermordet und so weiter. Also sie haben, also es war keineswegs irgendeine friedliche, harmonische, tolle Familie, die Gott sich da ausgesucht hat. Ich finde das echt krass. Die waren nicht besser als die anderen, die sind nicht besser als wir. Und aus so etwas hat Gott sein Volk gerufen. Nicht, weil da irgendwie, ja, in so einer Pracht, da so eine idyllische Familie war mit 12 Söhnen, die haben sich alle gut vertragen und haben dann da alles richtig gemacht. Nein, es war eine total schwierige Familie, wo alles total durcheinander ging. Ich denke jetzt auch noch hier an Jakob und Esau, die sich auch schon vorher gestritten haben. So, also die ganze Zeit geht das da irgendwie nur so. Und dann geht das die ganze Zeit weiter, dann kam später Mose. Ja, was war denn Mose für einer? Der war halt ein Mörder. Erst als Gott ihn gerufen hat, hat sich das alles verändert. Mose, der hat schon irgendwie als Jugendlicher gemerkt, dass er Israel retten wird, aber hat nicht auf Gott gewartet. Und dann hat er da den Ägypter erschlagen und musste dann fliehen und 40 Jahre später hat Gott ihn zurückgerufen und dann war die Zeit für ihn erst. So, dann zog das Volk durch die Wüste, was halt eigentlich auch nur zwei ja, überstanden haben, die dann ins gelobte Land gekommen sind und das von also 600.000 Familien, sage ich mal, oder 600.000 Männer plus Frauen und Kinder. Und zwei Männer davon sind halt ins gelobte Land gekommen. So, wenn man das hier mal, Josua und Kaleb, ne, die beiden nur. So, also auch ein Volk, wo Gott so riesen Wunder getan hat und was nicht bei ihm geblieben ist. Sie haben dann in der Wüste da das goldene Kalb gemacht. Also selbst der Aaron, der ja dem Mose so geholfen hat, der war da Gott nicht treu und hatte keine Geduld. Ach, wo ist der Mose denn hin? Da ist er jetzt bald 40 Tage da irgendwo auf dem Berg. Was macht er denn? Nee, das ist zu viel, 40 Tage alleine, das schaffen wir nicht. Da müssen wir uns schon wieder irgendwelche Götzen machen, so wie wir sie aus Ägypten kennen. Sie haben auch überhaupt nicht irgendwie so an Freiheit gedacht, hatten so ihre Sklavenmentalität weiter, obwohl Gott große Dinge ihnen verheißen hat, dass sie in das gelobte Land gehen. Ja, das hat dann halt 40 Jahre gedauert, war dann die Strafe. Ich lese jetzt nicht alle Bibelstellen so, weil das wäre das ja das ganze Alte Testament, was wir fast so gerade durchgehen. Ja, dann hatten sie die Zeit der Richter, da war dann auch schon wieder viel Abtrünnigkeit von Gott, eine sehr chaotische Zeit. Immer wieder sind sie von Gott abgefallen, Gott hat sie hingegeben, bis sie sich dann wieder bekehrt haben, dann hat Gott ihnen die Richter gegeben, die sie da gerettet haben. So, dann wollten sie irgendwann auch noch einen König, obwohl Gott das gar nicht vorhatte. So, dann haben sie halt Saul als König bekommen, dem sein Reich war aber auch nicht lang, oder er hat auch nicht lang das getan, was Gott von ihm verlangt hat, war dann auch recht schnell überheblich, ist dann abgefallen, war am Ende depressiv. Ja, Gottes Volk, und sie haben so einen depressiven König. Und der David, der Nachfolger, hat dann bei ihm so Musiktherapie ja gemacht. Ne? So, dem ging es dann besser, wenn er auf seiner Harfe gespielt hat. Hat man doch heute, glaube ich, auch sogar, dass man so Musik als Therapie anwendet bei unruhigen Menschen. Ne? Kommt sogar aus der Bibel, dass es so etwas gibt. Ja, dann kam König David, der war aber auch wieder mal teils gut, aber hat auch jemanden ermordet, hatte dann eine sehr, sehr chaotische Familie, hat sich nicht gut drum gekümmert. Ich lese mal Samuel 11, der 2. Samuel 11, Vers 1 bis 2 hatte ich mir noch zum Lesen aufgeschrieben, das ja jetzt durch die ganze Bibel einmal schnell durch, wenn ich das so aufzähle, was da so beispielhaft alles schief ging. Also 2. Samuel 11, Vers 1 bis 2. 2. Samuel 11, Vers 1 bis 2. Als das Jahr um war, zur Zeit, in der die Könige zum Kampf auszuziehen pflegte, sagte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, damit sie die Kinder Ammon zugrunde richteten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah, dass David um den Abend von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des Königshauses umherging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden, und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und dann ging es so weiter, hat er mit der Ehebruch begangen und den Mann später umgebracht, den Uriah. Können wir da alles nachlesen. Aber eben auch wieder so ein König, der auch, der nicht perfekt war, ne? Hat viele gute Sachen gemacht, aber eben da ist er auch untreu gewesen und ja, hatte dann auch Konsequenzen für seine Familie, wo dann seine Söhne gegen ihn halt Aufruhr begangen haben. Ja, dann kam irgendwann Salomo dazu, der hat auch sehr, sehr gut angefangen, hat sehr Gutes getan, hat Gott so um Weisheit gebetet, war dann halt der weiseste König. Israel hatte seine beste Zeit, was Wirtschaft und Wohlstand und alles anging. Ja, und dann hatte der irgendwann viele Frauen. Da lesen wir mal 1. Könige 11, Vers 1 bis 2. 1. Könige 11, Vers 1 und 2. Aber der König Salomo liebte neben der Tochter des Pharao viele ausländische Frauen, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische und hethitische, aus den Völkern, von denen der Herr den Kindern Israel gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Ja, und wie es dann war, Gottes Wort geht immer in Erfüllung. Sie haben dann, er ist dann zu den Götzen da gegangen und das von den Völkern, wo Gott gesagt hat, diese Völker müssen vernichtet werden. Und stattdessen hat er sich da mit denen auf die eingelassen, auch noch hier die Tochter des Pharao, was natürlich auch aus Israels Sicht ein sündiges Reich war, Ägypten. Und dann die vielen, die halt nicht zu Israel gehörten. Und Esther sagte schon, das ist doch nicht gut, mehrere Frauen zu haben, als wir das in der Kinderbibel gelesen haben. Ja, und dann ging es so weiter. Das hatte dann auch die Konsequenz, dass Israel dann irgendwann geteilt wurde in das Nord- und Südreich. Und die Könige von Israel, die Nordreich, die waren dann halt nie mehr gottgefällig. Wenn man dann halt der zweite Könige liest und dann die Chroniken, ja, da die also immer von Israel, die Könige, die waren überhaupt nicht mehr Gott treu, haben immer gemacht, was Gott missfiel, und bei Juda war es immer so ein Hin und Her. Es gab Zeiten, da haben sie sich von Gott abgewendet, aber sind dann immer noch irgendwie zu Gott gekommen, bis Gott sie dann irgendwann nach Babylon die 70 Jahre geschickt haben. Also das war die ganze Zeit so, dass sie ja nie perfekt waren. Immer gab es Sünde, immer haben sie anderes getan, als Gott verlangte, bis dann irgendwann Jesus in diese dunkle Zeit kam. Irgendwann kam Jesus als Erlöser und der hat sich dann 12 Jünger da geholt, von denen auch wieder einer ihn verraten hat. Obwohl Jesus das wusste, hat er das auch zugelassen. Er wusste, dass er das auch zu erfüllen hat, dass er für unsere Sünden sterben wird. Und ich habe mal einmal mein Zeugnis gehört von einem Bruder, der zu Jesus gekommen ist. Und er hat so gesagt, ich habe das dann gelesen, bin dann mit Matthäus angefangen, die Evangelien zu lesen. Es geht dann erstmal los mit diesem Stammbaum, was wir aus den Heidenvölkern schwer verstehen, aber für die Juden halt ja praktisch eine Pflichtangabe ist, wenn es darum geht, um wen es geht. Und dann steht da erstmal sowas und dann ruft Jesus da seine Jünger und dann, ich habe mir den Begriff gemerkt, das waren echt Vollpfosten. So ein deutscher Begriff für so Menschen, die so ein bisschen... durcheinander sind. Ja, und die haben halt Jesus immer komische Fragen gestellt, haben widersprochen und dann, die waren halt nie perfekt. So, und trotzdem hat Jesus sich halt für sie entschieden. Und ein Beispiel von Petrus möchte ich mal geben, Matthäus 14, Vers 25 bis 32, Matthäus 14, 25 bis 32, das lesen wir mal, das ist mal auch so ein Beispiel, wie durcheinander da so alles ist, so. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sagten, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sofort redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm, Herr, bist du es? Dann befehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und er sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sofort die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, O du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt. Und sie stiegen ins Schiff und der Wind legte sich. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Der Petrus meint da auch alles zu können und Jesus erlaubt das sogar, er läuft auch auf dem Wasser und dann kriegt er aber da Angst und dann funktioniert es auch nicht mehr. Dann geht er da unter, Jesus holt ihn da aber wieder raus. Später hat er Jesus sogar dann verleugnet und ja, also absolut nicht perfekt. Und später wurde er so ein großer Prediger, als der Heilige Geist kam und ihn da geleitet hat, aber aus eigener Kraft war der auch so, ja, eigentlich eher ein Versager, ne? So bin ich mal einmal jetzt ganz grob durch die ganze Bibel so durchgegangen. Es waren immer Leute, die nicht perfekt waren. Obwohl man so sagen kann, ach, wenn Gott das vorhat, muss das doch perfekt sein. Aber das Gute ist, was wir daraus lernen können, und darum geht es mir ja in dieser Predigt heute, dass wir Jesus gar nicht in Perfektion nachfolgen können. Manche meinen wirklich so, ja, bevor ich zu Jesus komme, muss ich erstmal mit einigen Sachen aufhören, die nicht gut in meinem Leben sind. Ich muss vielleicht mit Rauchen aufhören, ich trinke vielleicht zu viel Alkohol, ich mache vielleicht schlechte Sachen. Wenn ich das alles aufhöre, dann kann ich zu Jesus kommen, da kann ich nur darauf antworten, dieser Plan wird niemals funktionieren. Das wird Satan nicht zulassen. Wenn man nicht bei Jesus ist, hat er noch Kontrolle. Wir müssen erst zu Jesus kommen und dann wird er uns verändern. Wie bei den Jüngern, da sind wir jetzt bei dem guten Beispiel, als Pfingsten der Heilige Geist kam, ja, da wurde das auf einmal völlig verändert, war immer noch nicht perfekt. Man liest auch von Streitigkeiten dann noch wieder später in der Apostelgeschichte. Aber dann leitet Gott das und dann wird das besser. Und wir müssen erst zu Jesus kommen, egal wie unperfekt wir sind. Wir müssen zum Kreuz kommen. Wenn wir da einmal sind, dann verlangt Gott schon unseren Willen, ihm zu folgen. Also wir müssen gewillt sein, dann hilft er uns. Wir wissen, dass wir nicht perfekt sind, dass wir auch Fehler machen, aber wir müssen diesen Willen haben und wir müssen auf ihn warten, bis Gott etwas macht. Wenn wir was beten, müssen wir auf Gott warten. Und ich habe hier mir auch nochmal notiert, wir sind auch so eine kleine Gruppe und immer wieder bekomme ich irgendwo Prophezeiungen, dass Gott Großes vorhat. Ja, wir müssen es abwarten, machen uns jetzt nicht selber groß, das soll mal Gott machen. So, wir sollen schon unser Selbstbewusstsein haben in Jesus, das also Selbstbewusstsein in dem Sinne nicht, dass es aus uns selbst kommt, sondern dass wir von Gott die Kraft haben, uns nicht unterkriegen zu lassen, weil Gott mit uns ist, auch wenn Verfolgung kommt, auch wenn schon mal Leute etwas Schlechtes über uns sagen oder irgendwas passiert. Aber er verlangt unseren Willen, dass wir ihm folgen. Wenn wir nicht Gott folgen wollen, dann wird es gefährlich. Dann kann auch die Ungnade über uns kommen, wenn wir sagen, Gott, nein, wir wollen das nicht, wir leben lieber in Sünde. Und so etwas ist auch mal ein Beispiel in der Bibel, wo das passiert ist. Das lesen wir in Daniel 5, Vers 22 bis 23. Daniel 5, Vers 22 und 23. Und du, Belsazar, sein Sohn, du hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles weißt, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben. Und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen, und du, deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen haben daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter gepriesen, die weder sehen noch hören noch fühlen, den Gott aber, der deinen Atem und alle deine Wege in seiner Hand hält, hast du nicht geehrt. Und dann kommt die Konsequenz und der ist dann halt ziemlich schnell gestorben, ne, noch in derselben Nacht, also da kam halt dann sofort Gericht, weil er das alles wusste und sich wirklich bewusst gegen Gott entschieden hat. Ja, wie gesagt, hier ist so ein Beispiel, wie Gott in Ungnade gekommen ist. Also wenn wir Jesus kennen und wirklich sagen, nein, wir wollen nicht folgen, wir wollen nicht auf ihn hören, ja, dann gibt er uns dahin. Wenn wir Fehler machen, können wir immer wieder zum Kreuz kommen, aber es kommt auf den Willen an, Gott zu folgen, und das wollen wir weitermachen. Und wir wissen, wir müssen nicht perfekt sein, um zu Jesus zu kommen. Er nimmt uns so an, wie wir sind. Er wird uns verändern. Und wir Menschen müssen wissen, dass wir nicht perfekt sind. Oft wollen wir so in so Perfektion leben. Aber das gibt es in dieser Welt nicht. Erst bei Gott wird alles perfekt sein. Die Welt ist durch Sünde aus der Perfektion, wie sie einmal war, rausgefallen. Ja, Gott, danke für dein Wort. Danke, dass wir wissen, dass wir aus unserem eigenen Anspruch dir nicht gefallen können, aber dass wir dein Opfer annehmen können, dass du für unsere Sünden und Schmerzen und Krankheiten am Kreuz gestorben bist. Danke für das Kreuz. Danke für dein Wort. Danke, dass wir das alles nachlesen können. Danke dafür. Segne uns. Amen.